Herzlich willkommen, Monika, auf der Bühne jetzt. Ich hoffe, du fühlst dich schon ein bisschen wohl.
Ja, danke, ich fühle mich wohl, ja.
Du hast ja einen italienischen Namen im doppelten Sinne, Masi und Monika. Ich muss jetzt umstellen, meine Frau bin ich gewöhnt mit dem Schweizer K. Und im Italienischen heißt es, glaube ich, Monika.
Du sagst es ganz, ganz super, sagst du das, ja, Monika. Genau.
Das war also ein kurzer Einlauf, bevor wir so richtig jetzt in die Geschichte von dir einsteigen. Du wolltest ja eigentlich, so war es mal angedacht, mit deinem Mann heute nach Thayngen kommen. Aber ihr habt in eurer Nähe zeitgleich eine ähnliche Veranstaltung, jedoch in größeren Rahmen, wo dein Mann aktiv dabei ist. Jetzt bist du alleine gekommen, aber du hast etwas mitgebracht, nämlich eine Foto von deiner Familie. Da sehen wir deinen Mann und deine beiden Kinder. Kannst du uns kurz etwas erzählen über deine beiden Kinder, über den Mann, über den Stefan, reden wir dann noch später.
Also von Stefan lasse ich euch einfach ganz herzlich grüßen, erstens mal. Und von meinen Kindern, die, der Janis ist 12 und die Aline ist 10. Die sind nach, also in der zweiten Ehe gekommen. Gott sei Dank. Also die haben das nicht erlebt, was wir erlebt haben. Die haben das ja nicht mitbekommen, aber die wissen unsere Geschichte und die sehen sich selber als ein Wunder. Also die sagen immer, wenn es Jesus nicht gegeben hätte, dann wären wir ja auch nicht da. Also ja, und von dem her genießen wir einander wirklich. Wir haben einen guten Zusammenhalt mit unseren Kindern. Sie sind wunderbare Kinder, echt.
Wie alt sind sie? In welcher Klasse?
Der Janis ist in der 6. Klasse und die Aline ist in der 5. Also sie sind noch nicht in der Pubertät. Ich weiß da nicht, wie das dann später wird. Also im Moment genießen wir sie total.
Ja. Mach das weiterhin.
Genau.
Ihr habt gemerkt, weil nicht alle, die hier in diesem Raum sind, den schönen Aargauer Dialekt wirklich gut verstehen, versuchen wir diesen Talk heute Morgen in Hochdeutsch zu halten. Ja. Und wir haben mit dir, Monika, abgemacht, nur wenn du dich wohlfühlst. Wir wollen, dass du deine Natürlichkeit heute Morgen zeigst und nicht dein verkrampftes Hochdeutsch. Also du darfst auch hin und her switchen in Aargauer Dialekt oder ins Italienische, dann wird es aber schwieriger mit übersetzen. Ja.
Also ich hoffe, es wird nicht verkrampft und sonst wirst du es mir sagen.
Und noch etwas ist uns ganz wichtig am Anfang. Monika wird unter anderem ja ihre Liebesgeschichte erzählen. Und wie es so ist mit Liebesgeschichten, das gehören alle gerne. Aber uns ist wichtig, heute Morgen geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern es geht darum, dass heute Morgen auch Paare ermutigt werden sollen, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation drin sind. Oder Paare, die, man merkt das nach außen gar nicht und trotzdem ist da irgendeine Krise da? Darum geht es. Oder heute Morgen soll es auch darum gehen, dass Single ermutigt werden. Nämlich auf das zu achten, was wichtig ist, wenn man eine feste Beziehung beginnen will. Aber jetzt legen wir so richtig los, Monika. Ich hoffe, du bist ready. Die erste jetzt richtige Frage. Du bist in deiner Jugend immer wieder zwischen Italien und der Schweiz gependelt. Kannst du uns etwas ein bisschen aus deiner Jugend erzählen?
Also ich bin mit 18 bin ich von der Schweiz nach Italien ausgewandert mit meiner Tante. Sie ist für mich wie eine zweite Mama. Die wohnte auch hier in der Schweiz und sie ist dann nach Jesolo gezogen, in der Nähe von Venedig. Und ich fand das, ich wollte mit ihr mitgehen, ich sah das als eine Fluchtchance, von zu Hause wegzugehen mit ihr, weil ich hatte bei meinen Eltern, mit ihnen war da die Spannung so groß nachdem ich mich in einen Mann verliebt hatte, ich war damals 17, fast 18, der nicht so ihren Idealen passte und wir hatten da wirklich ganz große Probleme und immer wieder Streit und der Mann wohnte in Mailand und ich dachte, wenn ich in Venedig bin, dann ist es ein bisschen einfacher, da muss ich nicht so, weil ich log sie viel an und dann ging ich mit meiner Tante nach Jesolo. Ich wollte eh in Italien weiter studieren und dann in der Nähe des Meeres wohnen. Aber die war dann viel strenger als meine Eltern, meine Tante und meine Freundinnen. Wir nannten sie so liebevoll Frau Rottenmeier. Also wirklich, das war...
Heidi.
Sie ist eine wunderbare Frau, aber wirklich, es war wirklich sehr, sehr... Ich war echt... Also ich hatte nicht so viel Freiheiten, nicht einmal als Erwachsene, als junge Erwachsene. Ich war richtig so in einer Kappe, die wollten mich richtig überbehütet. Die wollten mir... Jedes Problemchen eigentlich, dass ich das vermeide, oder?
So wohlbehüten.
Genau, genau.
Ja. Monika, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das gleichen Titel trägt wie unser Talk heute, Ich heiratete meinen Ex-Mann. Und wenn man dieses Buch so liest, da hat man den Eindruck, du warst so ein lebenslustiger Teenager. Ja. Und trotzdem hat das Thema Treue bei dir einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Kannst du uns erzählen, was hattest du damals als Teenager für ein Ideal von Treue und warum?
Ja, also mir war eigentlich schon als Kind die Ehe, also die Vorstellung Ehe schon sehr, sehr wichtig. Und da ist natürlich das Thema Treue einfach völlig zentral. Also wenn man sich für einen Menschen entscheidet, dann bleibt man auch mit diesem Menschen zusammen ein Leben lang und man ist ganz klar treu. Ich wurde auch katholisch erzogen, das heißt, da wusste ich auch die 10 Gebote und eines davon ist ja, du sollst nicht Ehe brechen und für mich war das ja völlig logisch, das macht man nicht. Ich hatte einfach wirklich eine sehr romantische Vorstellung von der Liebe und dass die ein ganzes Leben anhält. Und ich sah das auch bei meinen Eltern, obwohl die hatten auch immer wieder Sachen, Höhen und Tiefen, aber die blieben zusammen. Ich sah das auch in meiner Jugendzeit, da waren noch viele Freundinnen, hatten noch Eltern mit intakter Ehe und das war noch nicht so, dass man so viele Scheidungen hatte. Und wenn es mal eine hatte, die ihre Eltern geschieden waren oder so, das war wirklich eine Katastrophe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, ich hatte diesen Traum einer wunderbaren Ehe.
Und dann später, nach deinen Teenagerjahren, hast du ja dann deinen Traumberuf erlernt, Flugbegleiterin, Flight Attendant. Ja. Kannst du uns erzählen, wie bist du dazu gekommen zu diesem Beruf und was hat dich daran so fasziniert?
Ich glaube nicht an Zufälle, aber sah so aus wie ein Zufall. Ich wollte eigentlich in Italien weiter studieren und dann kam mein Bruder in die Ferien und dann sagte er, weißt du, bei der Crossair, die suchen ganz viele Flight Attendants und ich denke, das wäre etwas für dich. Und ich hatte das Abitur gemacht in Neusprachen und aber das erste, was ich einfach das erste Wort, was mir so in den Kopf kam, ist einfach Freiheit. Ah, endlich kann ich frei sein. Ja, ich bewerbe mich, ich kann reisen, ich kann meine Sprachen dann jeden Tag brauchen und ich werde dann eine eigene Wohnung haben und ich werde dann all diese Sachen los und kann reisen. Und das war wirklich wunderschön. Ich hatte eine ganz tolle Zeit bei der Crossair. Es war manchmal so, dass ich von einer Reise zurückkam und am Morgen von Madrid und dann schnell die Uniform gewechselt, am Flughafen gelassen und am Mittag in den Flug für 3 Tage nach New York für mich alleine. Also ich habe solche Sachen gemacht und ich habe es total genossen.
Du bist also viel im Ausland gewesen, wenn ich mir das so vorstelle. Ich kenne die Fliegerei nicht, ich bin schon einige Male geflogen, aber vor allem auf die Nase. Aber wenn ich mir das so vorstelle, bei der Fliegerei ist man eben so viel im Ausland, du hast es auch gesagt, Freiheit, man ist an Orten, da kennt einem niemand. Darf ich dich fragen, wie ist es in diesem Beruf so mit dem Thema Treue? Was hast du da erlebt?
Also gut, ich war eigentlich sehr viel auf mich so fixiert. Ich habe ja nicht unbedingt alles miterlebt, was meine Kollegen machen, aber ich habe da auch gesehen, dass da viele Piloten auch diesen Wert hatten. Also die waren auch verheiratet und waren treu. Was andere machten, das war mir eigentlich egal. Wie soll ich sagen, es ist eine Sache der Einstellung, oder? Jeder hat seine Einstellung, seine Werte was ich von mir sagen kann, ich war treu. Natürlich gibt es immer wieder Versuchungen, aber da kann man auch sich entscheiden, was also man machen kann.
Du würdest, höre ich das richtig heraus, du würdest sagen, die Berufe in der Fliegerei sind nicht spezielle Berufe, wo man untreu ist, sondern wie ein Beruf jeder andere auch, die Gefahren.
Ja, klar hast du viel mehr Chancen, das ist klar. Weil du bist auch in Hotels und so, du musst dich auch nicht, es ist viel, viel einfacher, aber wie soll ich sagen, es kann überall passieren.
Dann hast du ja deinen späteren Ehemann kennengelernt, Stefan, hier das Foto, das erste Foto von euch beiden, das es gibt.
Ja,
und was ganz interessant ist, Stefan war ja ein oder ist ein Scheidungskind, der sehr darunter gelitten hat unter der Scheidung in seiner Familie von seinen Eltern, und er wollte, dass seine Kinder das nie erleben würden, was er erlebt hat.
Genau.
Aber jetzt die Frage an dich, was hat dich an Stefan so angezogen, dass du gesagt hast, das ist der Mann fürs Leben für mich?
Ja, also Stefan, wir haben uns im Fitnesscenter kennengelernt und er war mein Fitnessinstruktor. Ja, und ich wollte eigentlich nicht dorthin gehen, um meinen Mann kennenzulernen, ich wollte einfach nur trainieren. Aber ja, wir haben dann begonnen zu, er hat mich gleich, also ich habe ihn schon sehr früh attraktiv gefunden, sehr anständig, sehr seriös und respektvoll mit Jung und Alt. Ich habe ihn beobachtet dort, wie er zu den anderen Menschen war, und wir hatten dort Zeit, viel miteinander zu reden. Ich ging an Zeiten hin, wo nicht so viele Leute da waren, und ich habe einfach gemerkt, er war anders, weil eben hatte gar keine Macho-Allüren, und er war wirklich interessiert, was ich mache, Es ging lange, bis wir dann wirklich abgemacht haben, so etwa 3-4 Monate, bis wir zusammen mal im Ausgang waren. Und dann sind unsere Gespräche wirklich persönlich geworden. Wir wussten bis dahin nicht, ob wir überhaupt Single sind oder nicht. Wir dachten es. Wir waren schon eigentlich verliebt. Aber ich muss sagen, er war vielleicht der erste Mann, der sich in meine Seele wirklich verliebt hat. Vor dem OS. Also natürlich habe ich ihm gefallen, aber es war wirklich eine seelische Verbindung schon so da, und wir haben wirklich schon über Familie gesprochen und über Kinder, und wir haben dann gemerkt, wir haben dieselben Werte. Er hatte auch diese Vorstellung von Familie, von Ehe, und auch Treue war ihm so wichtig.
Also man kann sagen, eine tiefere Initialzündung war da die Grundlage.
Ja, genau.
Dann hattet ihr ja, ich mache jetzt einen Sprung, weil wir ja beschränkt Zeit haben, hattet ihr ja eine Traumhochzeit in Venedig. Ich habe zwei Bilder da mitgebracht. Das erste von dieser Traumhochzeit, da habt ihr ja nichts dem Zufall überlassen. Kannst du das ganz kurz kommentieren, dieses Bild zum Beispiel?
Ja, da waren wir auf dem Markusplatz, und wir haben wirklich diese Hochzeit, die habe ich so total bis ins letzte Detail wirklich ganz gut vorbereitet. Ich hatte noch eine Wedding-Plannerin, also für mich musste das so romantisch sein, so perfekt sein. Und ja, als dann George Clooney dasselbe gemacht hat, ich dachte, ja, der hat uns alles nachgemacht, oder? Genau. Nein, es war wirklich ein traumhafter Tag. Und bis zu diesem Tag, das muss ich wirklich sagen, wir haben uns kein einziges Mal gestritten. Das ist auch etwas. Wir wussten gar nicht, wie wir ticken, wenn wir Konflikte haben, weil wir haben uns bis dahin in unseren Liebessprachen begegnet, und wir waren happy.
2-3 Sätze noch zu diesem Bild, ist ja vielleicht selbstredend, aber vielleicht noch.
Ja, da waren wir auf der Gondel, und nicht nur wir, sondern auch alle unsere Gäste. Wir hatten 12 Gondeln, da gingen wir durch den Canal Grande hindurch, und das war wirklich sehr, sehr romantisch. Sehr schön. Auch die Gäste, die da waren, die reden noch heute von unserer Hochzeit. Aber ich muss sagen, ich habe zu viel Zeit in diesen Tag investiert. Heute würde ich es anders machen, vielleicht auch einfacher, was das Wichtigste ist, dass man sich auf die Ehe vorbereitet.
Und dann kam eben die große Krise, die dann letztendlich zur Scheidung geführt hat. Kannst du erzählen, wie kam es dann zu dieser großen Krise?
Ja, der Alltag bei uns ist eigentlich sehr schnell eingetroffen. Wir hatten beide neue Jobs, waren da recht herausgefordert. Und mein Mann, der hat sich vom Fitnessinstruktor zum Versicherungsberater umschulen lassen. Das war eine Schulung von 8 Monaten, er hat es nicht so einfach. Aber was dann noch kam, ich hatte so hohe Erwartungen. Für mich musste das alles so romantisch sein, die ersten Monate. Er kam müde nach Hause, ich hatte ihn richtig gestresst. Und da kamen ja auch die ersten Konflikte. Und mit diesen ersten Konflikten also auch, waren wir auch sehr schockiert, weil da kam mein sizilianischer Temperament zum Vorschein. Es war nicht so lustig für ihn, wirklich. Und seine Walliser Sturheit auch. Also es war...
Walliser, das ist in Schweizenbergen für die Deutschen.
Ja,
kommt das am Bergdorf.
Also es war eine sehr explosive Mischung. Und was da war, ich wollte immer wieder Frieden machen und bei Stefan, der war so gekränkt und er war, was mich so entsetzte, war, dass er so nachtragend war. Also er konnte wie nicht mir vergeben und wieder neu anfangen. Er zog sich zurück und ich merkte, da war wirklich eine Wand zwischen uns. Er bestrafte mich eigentlich mit Liebesentzug. Ich brauchte irgendwie seine Liebe wie Luft, das hatte ich ja immer vorher. Und jetzt plötzlich hat er mich einfach abgelehnt. Und je mehr er mich ablehnte, desto mehr war ich eine unmögliche Frau mit ihm. Also wir haben wirklich dann, ich war sehr respektlos zu ihm und er einfach lieblos. Und wir kamen so in einen Teufelskreis und ich war dann auch immer einsamer, fühlte mich nicht geliebt. Ich weinte auch manchmal die ganze Nacht und er blieb einfach manchmal stur. Und heute wissen wir, wieso. Also seine ganze unverarbeitete Kindheit, das ist auch oft so in einer Ehe, die ist zum Vorschein gekommen. Und in dieser Kindheit, ich meine, er wurde so abgelehnt von seinem Vater und das war eine tiefe, tiefe Wunde in ihm und auch in seiner Teenagerzeit, also in seiner Kindheit auch und alles Teenagerzeit, hat er irgendwann mal entschlossen, ich mache da fertig mit den Menschen so, ich möchte nicht mehr verletzt werden und hat dann Wände begonnen aufzubauen und er ließ einfach, er ging jedem Konflikt aus dem Weg und ließ keine Menschen mehr an sich heran, vor allem nicht Menschen, die ihn verletzten. Und als ich seine Ehefrau begonnen habe, ihn zu verletzen, da kam das wirklich wieder hoch und er flüchtete vor jedem Konflikt. Und ich meine, wenn man in einer Ehe, wo man sich auch immer wieder schuldig wird aneinander, nicht diese Konflikte lösen kann zusammen und auch die Bereitschaft da ist, einander zu vergeben, weil ich meine, wir machen Fehler, dann ist es schwierig.
Darf ich da einhängen und dich fragen, du hast jetzt erzählt, was euch auseinandergetrieben hat. Wie habt ihr damals versucht, diese Krise damals zu meistern?
Also damals, wie soll ich sagen, ich hab versucht, mit ihm zu reden, aber es ging ja nicht. Also es wurde ja immer wieder schlimmer und ich war ja auch sehr, sehr... ich litt auch und war sehr traurig und ich schämte mich eigentlich, mit Menschen über das zu reden, weil wir hatten erst diese wunderschöne Hochzeit, alle eingeladen und dann hast du schon so eine Krise. Ich dachte, ja, irgendwann kommt das vielleicht wieder und so, aber es waren wirklich echte Probleme da und wir haben vorher gar nicht mit anderen gesprochen und das war, denke ich, unser Fehler, weil wir hätten uns outen sollen und wirklich Hilfe holen sollen. Das haben wir nicht gemacht und die Probleme wurden schlimmer und schlimmer und meine Gedanken auch und es wurde so, dass ich dann bald auch einen anderen Mann kennengelernt habe und das war der Anfang vom Ende unserer Ehe. Ja.
Kannst du uns noch ganz kurz sagen, was hat letztendlich dann zum Ausgeführt eurer Ehe? Es gibt ja sicher hunderte von Gründen, aber was waren so die Hauptgründe, dass es denn wirklich ganz zur Scheidung kam?
Ja, es wäre ein bisschen länger zu sagen, aber im Buch steht alles drin auf jeden Fall. Wurde dieser Mann für mich zu einer zu großen Versuchung. Ich habe meinen Mann betrogen und das war wirklich, ich war so schockiert von mir selber und so enttäuscht. Ich hätte am liebsten alles rückgängig machen wollen, aber das konnte ich nicht. Und ich war sehr ehrlich zu meinem Mann und das war einfach wirklich, ja, wenn ein Mann dir nicht einmal eine Kritik vergeben kann, wie kann er dann das vergeben? Und das wurde noch sehr schlimmer und dann hatte er noch eine Beziehung, eine heimliche, er war nicht so ehrlich wie ich. Und Also wir hatten wir haben so viele Fehler gemacht und uns so verletzt, dass wir dann am Schluss echt uns nicht wirklich vergeben konnten. Wir hatten alle 5 Minuten heftigen Streit, wenn wir uns trafen, und die Vorwürfe, wir haben uns echt mit Vorwürfen kaputt gemacht. Wir fanden da keinen Weg mehr. Wir gingen zwar dann, als wir dann diesen Fehler gemacht hatten, hat es nur einen kurzen Moment der Erleuchtung, und wir haben gedacht, wir müssen etwas machen für unsere Ehe, weil paradoxerweise hatten wir noch starke Gefühle füreinander, aber es war so viel zerbrochen, wir wussten nicht, wie all die Scherben wieder zusammenbringen. Und wir haben es versucht mit einer Eheberatung, sogar mit einer christlichen Eheberatung, aber wir haben die Vergebung von Jesus damals nicht verstanden. Wir haben dieses Kreuz nicht verstanden. Wir waren immer noch im Ego, was fehlt mir, oder?
Und dann kam es eben zu dieser Scheidung, und heute ist ja eine Scheidung kein gesellschaftlicher Normbruch mehr, ist akzeptiert in unserer Gesellschaft. Man sagt zum Beispiel, wir haben mal Pech gehabt in der Liebe oder es ist dumm gelaufen. Frage an dich, kann man einfach so schnell ein Heftpflaster darüber kleben über eine Scheidung, oder wie hast du die Auswirkungen eurer Scheidung erlebt?
Nein, also das war ganz, ganz schlimm. Das war wie jemand mir einfach das Herz herausgerissen hätte, ohne Narkose. Wirklich, ich war so zerrissen und auch eine ganz seelisch zerbrochene Frau. Ich hätte das nie gedacht. Andere von außen haben ihm gesagt, ja, du wirst sehen, du wirst wieder glücklich sein, wenn du mal von diesem schlimmen Mann wegkommst und so. Ihr habt keine Kinder, locker, und die Ehe ist ja eh nur ein Stück Papier. Die Ehe ist kein Stück Papier, das ist ein Bund, der Gott schließt, und er bleibt treu. Wir bleiben nicht treu, aber er bleibt treu. Und es ist so, ich sage heute, es ist so, wenn man 2 Blätter mit Ultrastrongleim ganz, ganz fest zusammenklebt, das macht dann Gott, wenn man diese Ehe schließt, und dann versucht man diese Blätter dann wieder einfach einzeln zu bekommen, und man bekommt sie dann nicht mehr schön einzeln. Man bekommt sie dann mit Risse und Löcher, und das ist das, was in der Seele zurückbleibt, oder?
Und dann, nach der Scheidung, passiert etwas, möchte mal sagen, ganz Revolutionäres. Du beschreibst das da in deinem Buch mit dem Kennenlernen einer bedingungslosen Liebe. Was ist da nach der Scheidung passiert?
Ja, nach der Scheidung wollte ich einfach wieder glücklich werden. Ich wollte weit weg von der Schweiz. Ich dachte, meine Probleme lasse ich da. Ich möchte irgendwo wieder neu beginnen. Und ich hatte auch einen neuen Partner, und aber zu dem kam es gar nicht, weil bevor ich abreisen konnte, ist mein älterer Bruder an Leukämie erkrankt. Und er war Christ, er hatte 4 kleine Kinder. Und er war der Einzige in meiner Familie, der wirklich an unsere Ehe glaubte. Er hat immer gesagt, es gibt sicher noch einen Weg für euch, Gott hat sicher noch einen Plan mit euch, lasst euch nicht scheiden. Und am Tag der Diagnose ging ich dann zu ihm ins Krankenhaus, und dann hatten wir wirklich das zum ersten Mal ein ganz tiefes Gespräch. Also er war da und hat mir gesagt, weißt du, ich habe keine Angst zum Sterben, weil wenn ich heute sterbe, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Ich kenne Jesus als meinen persönlichen Erlöser, ich werde da bei ihm sein. Weißt du, wohin du hinkommst, solltest du sterben? Und das war eine Frage, da ich war entsetzt. Also ich begann zu zittern innerlich, weil ich dachte, ich könne es bei Gott nie mehr wieder gut machen nach all meinen Fehlern in der Ehe, und dass ich bei ihm sowieso abgeschrieben war. Und ich hatte wirklich Horror vor dem Sterben. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Ich konnte das nicht so mit dieser gleichen Gewissheit sagen wie er. Und das hat er so gemerkt, und dann hat er gesagt, weißt du, Schwester, solange du Jesus nicht findest, nicht hast in deinem Leben, wirst du nie Frieden finden. Und das ist mir so eingefahren, weil ich habe diesen todkranken Mann vor mir gesehen, einen Mensch, den ich so liebte. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe es ihm zum ersten Mal geglaubt, weil er hatte diese Ruhe trotz dieser Tragödie. Und ich war ja nicht so, oder? Und dann bin ich raus und habe dann ganz, ganz klar, eigentlich zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich so gibt, dann möchte ich dich so kennenlernen, wie dich mein Bruder kennt. aber ich möchte dich schnell kennenlernen. Ich habe keine Zeit, in der Bibel zu dich zu finden oder wo. Ich muss einfach schnell eine Antwort haben. Ich war wirklich ungeduldig. Geduld ist wirklich, war nicht meine Stärke. Und tatsächlich, einfach nach 15, 20 Minuten war ich da bei meinen Eltern und habe eine Bibel gesucht und ich habe dann ein Büchlein gefunden. Nicht eine Bibel, aber das war so, das war auf Italienisch so neongrün, das hat mir richtig in die Augen gestochen und ich habe gemerkt, ich muss dieses Buch nehmen.
Das ist übrigens dieses Buch, es ist ein christlicher Klassiker, könnten wir sagen, Jesus unser Schicksal. Wir verkaufen es übrigens für einen Franken draußen nach dem Gottesdienst. Und das hat ja Revolutionäres bei dir bewirkt. Kannst du uns kurz sagen, was hat dich an diesem Büchlein von Wilhelm Busch so angesprochen? Kannst du meine Beispiele nennen?
Ja, also schon die Kapitel, also als ich die Titel der Kapitel gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist genau die Lektüre, die ich jetzt brauche, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Und ich bin wirklich dankbar, weil ich habe dort beim Lesen in dieser Nacht in meinem Zimmer, ich war alleine, und ich habe gemerkt, also zum ersten Mal verstanden, wer Jesus ist, wieso, dass er auf diese Welt gekommen ist und was er für mich auch ganz persönlich gemacht hat. Er hat es für alle Menschen gemacht, aber ich persönlich habe gemerkt, er ist für jeden Fehler, den ich gemacht habe in meinem Leben, für jede, die ganze Schuld, die ich mir jetzt so mit mir rumtrage, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt über vieles in meinem Leben. Er ist der, der für diesen Mist gestorben ist. Er kann mir das auf einen Schlag wegnehmen. Ich kann das bei seinem Kreuz abladen und ich kann frei werden davon. Und das habe ich dann wirklich in dieser Nacht gemerkt. Es war dann einen Moment da hatte ich echt wirklich das Gefühl, und ich weiß, er war da, wie Jesus mir wirklich die Hand ausstrecken würde und sagen würde, Monika, plag dich nicht weiter, komm zu mir, lad es bei mir ab, dein altes Leben, ich schenke dir ein neues. Und dieses Angebot habe ich angenommen. Ich habe wirklich alles an seinem Kreuz gegeben, mein altes Leben, und ich habe Jesus in mein Leben eingelassen.
Magst du dich nochmal schnell zu diesem Büchlein erinnern? Was hat dich so irgendwo in deiner Erinnerung speziell angesprochen? Vieles hast du ja gar nicht gekannt, was da darin stand. Ein Beispiel vielleicht.
Ja, einfach das. Also ich habe einfach Beispiele, nicht unbedingt, aber einfach, dass wir so einen persönlichen Gott haben, der nicht einfach global da im Himmel schwebt und wir ihm so unwichtig sind. Also jeder einzelne von uns ist ihm so, so wichtig und er liebt jeden Menschen, egal wie dieser Mensch gesündigt hat. Er liebt den Sünder, er hasst die Sünde, aber die Sünde, die hat er für uns, diese Strafe hat er bezahlt. Wir können frei werden, wenn wir ihn annehmen, wenn wir diese Vergebung annehmen. Das ist ein Akt, das ist eine Entscheidung. Ich dachte, es war einfach ein globaler Akt, was Jesus gemacht hat. Und das hat vielleicht wenig mit mir zu tun, weil ich ihm sowieso, ich bin vielleicht ein Ameischen in dieser Welt. Er kümmert sich mehr um größere Probleme. Aber ich habe in meiner Ehe so viel mal zu Jesus gebetet auch. Und ich habe so viel mal geweint. Und ich weiß, ich wusste in dem Moment, er hat alles gehört. Er hat jedes Gebet gehört. Er wollte mich einfach zu diesem Moment bringen, dass ich ihn verstehe, was er für mich getan hat und dass das auch für mich gilt, ganz persönlich, weil er mich ganz klar kennt und jede Minute meines Lebens sieht. Und das war für mich so etwas von, boah, diesen wunderbaren Gott. Gott ist so genial.
Darauf kommen wir noch weiter zu sprechen, aber ich schlage vor, wir machen jetzt eine kurze Pause, damit du und wir uns alle ein bisschen auch wieder Energie tanken können für den zweiten Teil. Die Band kommt jetzt auf die Bühne und sie wird uns das Lied singen, Ocean. Vielen Dank der Band und Ich hoffe, wir alle konnten neue Energie tanken für diesen zweiten Teil, für diesen letzten Teil. Du hast uns vorher noch erzählt, wie du dieser bedingungslosen Liebe vom Evangelium von Jesus begegnet bist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, also Monika, du warst ja eine lebenslustige Frau früher. Und mit Verlaub könnte man sagen, du warst ja auch nicht so beständig in deinem Leben vorher. War das mit Jesus nicht jetzt wieder ein neuer Spleen, den du hast? Und deshalb die Frage, was hat sich durch das Kennenlernen, durch die Beziehung zu Jesus in deinem Leben danach konkret und positiv verändert? Weil positive Veränderungen sind ja ein Echtheitstest von irgendetwas. Deshalb würde uns das interessieren. Was hat sich dann dadurch positiv verändert?
Also ich muss sagen, mein Leben hat sich schlagartig verändert. Also nicht die Umstände rundherum, sondern in mir war eine Freude da, ein Glück. Also, und ich fühlte mich bedingungslos eben geliebt, total erfüllt von dieser Liebe, total angenommen. Ich hatte wirklich keinen Anerkennungsdrang mehr, also dass ich irgendwelche Bestätigung von außen brauchte, weil ich wusste, Gott liebt mich und er hat alles für mich gegeben und jetzt führt er mich, er leitet mich. Und das war für mich wie einen, ich habe es wirklich so geschrieben, glaube ich, wie ein Sechser im Lotto, aber vielmehr ein Sechser im Lotto, der nicht nur ein bisschen zeitlich beschränkt ist, bis das Geld aufgebraucht ist, sondern eine ganze Ewigkeit ein Sechser im Lotto ist, also viel, viel mehr. Und ich muss sagen, auch eine Freundin hat das gesagt, ob das jetzt nicht der Spleen ist, jetzt der nur ein wenig dauert und dann nicht mehr. Und ich muss sagen, Jesus in meinem Leben ist das Beständigste, was ich habe und das Beste, die beste Entscheidung, die ich je treffen konnte. Ich konnte gar nicht mehr zurück, ich wollte gar nicht mehr zurück, ich war wunschlos glücklich.
Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema von heute Morgen. Ich heiratete meinen Ex-Mann. Ich habe ein wunderbares Bild gefunden im Internet von euch beiden. Die Frage ist jetzt, was ist denn bei dir passiert? Vielleicht sind es zwei Fragen. Zuerst die Frage, was ist bei dir passiert und was ist auch bei Stefan passiert, unabhängig voneinander, dass ihr wieder zusammengefunden habt?
Also wir waren eigentlich noch befreundet und er war auch ein Freund von meinem Bruder und hat ihn auch im Spital besucht und ich musste ihm einfach noch erzählen, was mit mir passiert war und für mich war es wichtig zu sagen, dass ich ihm vergeben hatte, weil so wie ich die Vergebung bekommen habe, das war so etwas, ich war erlöst, ich dachte nicht mehr, der Stefan ist schuld, dass ich all diese Sachen gemacht habe und sah die Schuld nicht mehr bei ihm, sondern wirklich, meine Schuld war weg und ich konnte ihm auch vergeben. Und das wollte ich ihm sagen, ich habe ihn dann getroffen und er sagt heute, ich war total eine andere Frau, weil ich war so ruhig, er hat mich praktisch nie so ruhig gesehen in der ganzen Ehezeit und so respektvoll mit ihm bin ich da umgegangen und ich habe gesagt, Stefan, es tut mir so leid, was ich alles gemacht habe, ich bitte dich nochmals um Vergebung, ich weiß, dass ich bei Gott auf Null stehe, dass mich niemand mehr anklagen kann, ich bin frei und ich wünsche dir das auch dasselbe, ich vergebe dir auch für alles und ich wünsche dir den gleichen Frieden. Das hat ihn so etwas von berührt. Und ich habe dann gesagt, was eigentlich mit mir passiert ist, was in dieser Nacht passiert, was ich für ein Buch gelesen habe. Und er war wirklich geflasht von dem, was ich ihm erzählte. Und dann hat er gesagt, du, darf ich dieses Büchlein auch lesen? Und ja, mein Mann ist ja nicht ein Leser, aber er wollte dieses Buch. Ich habe ihm es natürlich gerne gegeben, ausgeliehen. Aber ich hatte da keinen Moment den Gedanken, wir müssen zusammen wiederkommen. Ich habe ihm auch gesagt, schau, wir sind so verschieden. Und ich habe auch den Frieden über das, was geschehen ist. Es ist geschehen, es tut mir leid, wir können es nicht, aber es lassen wir so stehen, wie es ist. Und später, ein paar Tage später, hat er mich gefragt, ob er jetzt mich begleiten könne in diese Kirche. Ich ging ja neu in die Kirche und für mich war das so etwas Schönes, jetzt am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich hasste eigentlich die Sonntage, für mich waren die Sonntage immer die langweiligsten Tage, aber plötzlich hatte ich diesen Drang, in diese Kirche zu gehen, wo wirklich Menschen da waren, die auch eine lebendige Beziehung zu Jesus hatten. Und da tankte ich auf, auch mit diesen Predigten, die mich dann die ganze Woche dann wirklich erfüllten und diesen Gott besser kennenzulernen. Und er kam und er war sehr auch bewegt von diesen Menschen. Er sah die Liebe, die die untereinander hatten. Er sah, wie sie auch so voller Liebe mit ihm umgingen. Und das hat ihn auch wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Und irgendwann mal hat er auch dieses Buch gelesen. Und dann kam er zu mir. Nachdem er hat sich auch für ihn entschieden. Und er sagt, er ist da auf die Knie, hat das Gebet gesprochen und wirklich, und in diesem Moment ist ihm, es war so eine Reue da für alles, was er auch falsch gemacht hat, auch in der Ehe. Und er hat da in diesem Moment so fest geweint und hat dann, nachdem er Jesus in sein Leben eingeladen hat, hat er einfach gesagt, Jesus, gib mir bitte meine Frau zurück. Und in diesem Moment, als er das gesagt hat, kamen so viele Liebesgefühle. Plötzlich war er so verliebt wie noch nie, sagt er da, und er musste einfach schnell zu mir kommen. Und was bei mir war, ich hatte 2 Wochen vorher auch ein Gebet gemacht. Es war so, dass in dieser neuen Kirche waren da auch Menschen, die gesehen haben, dass wir gut miteinander auskommen. Und die haben gesagt, können wir für euch beten? Also die haben es mir gesagt. Und ich dachte, ich wollte eigentlich nicht mit meinem Mann zurückgehen, weil ich war wunschlos glücklich mit Jesus und ich wollte diese Probleme nicht mehr. Ich habe dann einer Frau mal gesagt, weißt du, wenn wir wieder zusammenkommen, wir kommen jetzt mega gut aus miteinander als Getrennte, Geschiedene, aber wenn wir, sollten wir wieder eine Ehe zusammen haben, dann ist es Krieg nach dem ersten Streit. Das will ich nicht mehr. Und da hat die Frau gesagt, ja, aber Gott kann Menschen verändern. Und das habe ich in dem Moment nicht unbedingt geglaubt. Also mich konnte er problemlos verändern, aber Stefan hat gedacht, das ist zu stur, es geht nicht. Aber ich bin dann nach Hause und habe wirklich auch mit Gott geredet. Er hat gesagt, weißt du, ich habe mich entschieden, dir niemals mehr den Rücken zu drehen. Ich habe mich entschieden für ein Leben mit dir und möchte dir treu sein, dir treu nachfolgen. Wenn das auch dein Gedanke ist, dass wir wieder zusammenkommen sollten, dann zeigst du es mir. Und er hat es mir tatsächlich auch durchs Bibellesen, kam da wirklich ein Vers, das hat so klar zu mir gesprochen, habe gemerkt, er möchte das. Aber ja, da war ich ein bisschen schockiert im ersten Moment. Ich habe gesagt, weißt du, okay, wenn du das willst, dann sage ich nicht nein. Aber ich habe eine Bedingung, ich möchte wieder so verliebt in meinen Mann sein. Diese Liebe brauche ich einfach. Diese Gefühle, die möchte ich wieder zurückhaben. Und ich denke, dass Gott das am meisten gefallen hat, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich mache deinen Willen. Auch wenn ich nicht weiß, wie es kommen soll, ich gebe es voll in deine Hände. Und das habe ich wirklich gemacht. Ich habe es wirklich gesagt, das alles machst du, nicht ich. Du sollst alles machen. Dann kam Stefan eben mit dem und da hatte er diese Gefühle und ich noch nicht. Und ich habe gedacht, Mann, das war doch mein Gebet. Der bekommt das, oder? Ja, aber ich wusste, ich muss auf Gott warten. Und ich hatte es in seine Hände gelegt und ich wollte einfach ihm, Stefan, keine Hoffnung machen. Er ist wieder nach Hause gegangen. Völlig traurig natürlich, aber ich konnte in diesem Moment das nicht erwidern. Und nach 2 Wochen, da ging ich in die Ferien mit einer Freundin und als das Flugzeug, also Stefan hat uns noch zum Flughafen gebracht und wir haben uns wie 2 gute Freunde einfach verabschiedet, so 3 Küsschen und dann tschüss. Und dann war ich im Flugzeug und plötzlich, als das Flugzeug startete, ich sah Zürich da, und plötzlich auf einen Schlag bekam ich dieselben Gefühle wie er. Das war wirklich, ich kann das nicht beschreiben. Ich fühlte mich dort die verliebteste Frau der Welt. Und ich begann zu weinen, weil das für mich eine klare Antwort war von Jesus. Ich wusste, er möchte das. Und jetzt war ich im Flugzeug mit einer Freundin Richtung traumhafte Insel und habe gedacht, ich habe die falsche Person mitgenommen. Also was mache ich jetzt mit ihr eine ganze Woche auf dieser traumhaften Insel? Und ja, und dann habe ich das meinem Mann 3 Tage später erzählt am Telefon. Und wir waren die glücklichsten Menschen überhaupt, weil wir gemerkt haben, da steht Gott hinter unserer Ehe und er möchte das und er wird uns helfen.
Könnt ihr das im Detail noch nachlesen im Buch?
Ja.
Wir gehen einen Schritt weiter. Genau. Ihr habt dann nachher wieder geheiratet, nochmals standesamtlich geheiratet.
Etwa zwei Monate später, ja.
Jetzt gibt es ja natürlich ein Problem. Wenn ich mir das so überlege, jetzt ist wieder neue Verliebtheit da, aber du hast immer noch dein schäumendes Italienerblut. Mhm. Und der Stefan, haben wir gehört, ist ein Walliser, ich glaube sogar ein Oberwalliser. Mhm. Übrigens, er heißt Im Oberdorf.
Ja.
Also genau. Bodenständiger geht es ja gar nicht. Ein richtiger Walliser und man sieht es ihm auch an, also ja. Im positiven Sinn, der hat Bodenhaftung. Ja. Und du hast dann selber einmal gesagt, dein Charakter und der Charakter von Stefan, die sind schwer kompatibel. Und jetzt die Frage, wie schafft ihr es jetzt seither, wieder verheiratet, trotzdem diese Unterschiede für eure Liebe und für eure Ehe fruchtbar zu machen?
Mhm. Also ich muss sagen, der Alltag kam auch in der zweiten Ehe. Und natürlich kamen da wieder so Müsterchen zum Vorschein, die nicht so toll waren. Und da gab es auch wieder Streitereien. Also schon nicht so alle 5 Minuten, alle 3 Tage mal wirklich heftigen. Ja, der Tag wurde länger. Und ich meine, das Wunder hat ja nicht auf unseren Charakter so gewirkt, oder? Also wir mussten wirklich an uns arbeiten. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir gemerkt haben, eigentlich können wir wirklich nicht den anderen verändern. Wir können nur uns selber verändern. Und ein guter Seelsorger, wir waren nicht lange in einer Seelsorge. Ich war einmal bei einem Seelsorger und er auch beim selben alleine. Und der hat uns eigentlich quasi so die Wahrheit, die Perspektive Gottes in unsere Ehe so reingebracht und uns gezeigt, was wir eigentlich für eine Verantwortung haben, jeder einzeln, dass das wirklich eingefahren ist. Ich habe gemerkt, ich respektiere meinen Mann nicht und dass das eigentlich von Gott so gewollt ist, dass wir Ehefrauen unsere Ehemänner respektieren. Und dann habe ich gemerkt, ich mache das voll nicht. Und da habe ich mich wirklich auch wieder Gott unterordnet und habe gesagt, ich möchte meinen Mann lieben. Ich möchte ihn respektieren, hilf du mir dabei. Und dieser Seelsorger hat gesagt, weißt du, wenn du in einem Streit bist, dann frag doch Jesus, was musst du lernen, was muss ich lernen, daraus lernen. Also weil betrachte deinen Ehemann als den Schleifstein, mit dem Gott an deinem Charakter schleifen möchte. Und das ist mir auch total eingefahren. Ich meine, wenn wir da Kritze und Sachen haben, dann muss ich etwas an mir ändern. Was stört dann so meinem Mann? Nicht unbedingt, jetzt bin ich so gekränkt und jetzt möchte ich ihm dann eins rauswischen und mit ihm so streiten. Nein, da ist wirklich ein Problem, was kann ich tun? Und das hat er, bei er selber hat das auch so erlickt, oder? Da steht auch, dass die Ehemänner die Frauen so lieben sollten wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und ich meine, wenn diese zwei Sachen beide machen würden, immer machen würden, dann gäbe es gar keine Scheidungen. Wirklich, Gott weiß, was wir brauchen, wie wir uns in Beziehungen eigentlich auch verhalten sollten und auch, dass wir freundlicher möchte, dass wir freundlich miteinander sind. Und jedes Mal dann, als wir das gemerkt haben und Streitigkeiten hatten, manchmal waren wir voll mitten im Streit, dann haben wir gemerkt, haben wir uns angeschaut, wir geben Gott gar keine Ehre mit dem, was wir machen. Er hat uns das wieder zurückgeschenkt, diese zweite Chance. Wir haben uns entschieden, diese zweite Ehe zu seiner Ehre zu leben. Und das ehrt ihn gar nicht, dass wir nur ein anderer, dass wir jetzt wieder streiten und auseinandergehen. Das wollen, aber wir haben jetzt Jesus und Jesus kann uns helfen. Und in dem Moment hat es wirklich wie gedreht. Also wir haben einander angeschaut und dieser Seelsorger hat auch etwas Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, weißt du, dein Mann, Gott liebt deinen Mann genau gleich, wie er dich liebt. Er ist genau gleich wunderbar für ihn, wie du wunderbar für ihn bist. Und wenn so ist, wenn du mal zu wenig Liebe für ihn hast, dann bitte Jesus um seine Liebe für ihn. Und das habe ich mich auch, das war etwas, was ich gelernt habe mit der Zeit, um seine Liebe zu bitten. Und wenn er mir seine Liebe gibt für meinen Mann, dann erfüllt er mich mit seiner Liebe zuerst. Und wenn ich so erfüllt bin, kann ich sie weitergeben. Und das ist wirklich ein Jesus kann das, was wir nicht können. Er ist die übernatürliche Kraft in unserer Ehe. Wir wollen ihn überhaupt nicht mehr missen. Und wenn so Sachen sind, dann haben wir gemerkt, wir streiten nicht mehr. Wir gehen vielleicht mal jeder für sich in ein anderes Zimmer, reden mit Gott oder gehen spazieren oder wie. Und dann treffen wir einander wieder und dann ist es wieder. Dann können wir einander wieder vergeben und weitermachen. Und wir haben noch eine Regel, wir gehen nie zu Bett, ohne dass etwas gelöst ist in unserer Ehe. Ohne dass wir, mit einem Streit gehen wir eigentlich nicht zu Bett. Wir versöhnen einander und wir versuchen wirklich nicht, das Böse in den nächsten Tag zu bringen. Und das schützt natürlich unsere Ehe.
Vielen Dank, Monika. Ich sehe, du kommst so richtig im Pfad und das ist auch schön so.
Entschuldigung. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht von einem Tag zum anderen. Das braucht Übung. Und wir mussten auch an unserer Kommunikation ganz fest üben. Und das ist nicht von uns nur gekommen. Da braucht es, Gott hat wirklich die richtigen Menschen uns zur Seite gestellt. Wir haben Bücher wie die 5 Sprachen der Liebe gelesen zusammen. Oder Liebe und Respekt ist auch ein sehr schönes Buch. Gott hat uns die Tools gegeben, auch diese Ehe, ja, zu dieser Einheit zu kommen, zu diesem Team, was wir heute sind.
Bevor wir jetzt schon langsam dann in die Schlussrunde kommen, noch ein anderes Thema, was natürlich mit dem verbunden ist. Ihr habt ja jetzt später zusammen mit anderen Paaren, die Ähnliches erlebt haben, eine Beratungsstelle ins Leben gerufen, die heißt Vivant. Und dort habt ihr ja das Motto, es lohnt sich für eure Ehe zu kämpfen. Das tönt ja schön, aber sieht das in der Praxis aus? Monika, zum Beispiel, was sagst du Paaren, wo nur ein Partner von beiden für die Ehe kämpfen will?
Ja, das ist schon eine unbefriedigende Situation, wenn der eine ganz gar nicht mehr will und der eine nur kämpft. Natürlich ist die Idealsituation, wenn zwei noch Gefühle füreinander haben, auch wenn sie gar nicht wissen, wie sie das wieder auf die Reihe kriegen. Aber wichtig ist, dass sie noch ein Ja zueinander haben oder weitergehen möchten und noch Gefühle da sind. Das ist der ideale Moment, zu uns zu kommen. Aber wenn dann jetzt einer schon aufgegeben hat, dann sagen wir dem anderen, trotzdem, solange da noch Hoffnung ist und Gefühle sind und Kraft da ist, soll man für die Ehe kämpfen. Und eine Situation, das muss nicht heißen, dass die Situation ja beim anderen immer so noch so bleibt. Die Situation, Gott kann Situationen total verändern. Bei uns war das ja auch so, oder? Dass der andere dann in einem entscheidenden Moment die richtigen Gedanken bekommt und auch die richtigen Gefühle, dass sich die ganze Situation verändert. Und ich sage immer, es lohnt sich wirklich für die Ehe zu kämpfen, auch Krisen zu überstehen, die kann man meistern. Und Ehepaare, die Krisen wirklich überstanden haben zusammen, die sind stärker, die gehen stärker vorwärts. Und es ist ja leider so, dass auch wenn man eine Ehe aufgibt, dann kommt ein neuer Partner. Aber wenn man die Dinge von der ersten Ehe nicht verarbeitet hat, nicht an sich selber gearbeitet hat und auch von Fehlern nicht gelernt hat, dann bringt man das alles in die zweite Ehe. Und es ist statistisch gesehen schon so, dass Zweitehen, also da ist die Scheidungsrate bei 70%, das ist sehr, sehr viel. Und da kämpft man ja nicht so lange wie bei einer ersten Ehe. Man hat das schon einmal gemacht und man will das nicht mehr. Dann gibt man das auch wieder auf. Und ich denke einfach, hey, dann lohnt sich einfach die Probleme mit der ersten Frau zu lösen. Weil eine Ehe, klar, das ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Man muss sich in eine Ehe investieren, oder? Also man kann es nicht einfach so schleifen lassen, aber es lohnt sich, weil die Ehe kann wunderschön werden.
Von der Zeit her müssen wir. Wir ja. würden gerne noch lange zuhören, aber wir kommen langsam zum Ende zum Gespräch. Und ich würde gerne zum Ende von diesem Gespräch nochmals auf dieses Schlüsselerlebnis zu sprechen kommen. Du hast es selber einmal formuliert, das ist das größte von allen Wundern. Wo deine Lebenswende bewirkt hat, wo auch wieder das möglich geworden ist, deine neue Liebe zu Stefan. Könntest du uns nochmals ein bisschen im Detail erklären, wie hast du dieses Wunder erlebt, diese Hinwendung zu Jesus? Sie steht hier im Buch. Als ich das vor 3 Jahren mal in den Ferien gelesen hatte, Ich habe es mit meinen Emotionen immer so, da muss ich aufstehen, wenn ich was Bewegendes lese. Ich habe es im Liegestuhl gelesen. Mhm. Und ich bin hin und her gelaufen. Du kannst es auch vorlesen oder erzählen. Könntest du uns das? Das ist ja eigentlich das Entscheidende in deiner Geschichte, das alles nachher bewirkt hat, diese Umkehr zu Jesus.
Ja, erzählen. Also wie du sagst, es ist eine Umkehr. Es ist eine 180-Grad-Umkehr, oder? Von meinem alten Leben. Ich habe gemerkt, ich bin einfach getrennt von Gott. Auch durch dieses Buch, ich habe gemerkt, wir Menschen sind eigentlich alle getrennt von Gott. In der Bibel steht, dass es keinen einzigen Menschen gibt aus dieser Erde, der nicht gesündigt hat gegen den Gott. Man kann ja auch immer denken, ja, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, denkt man, ja, ich bin noch nicht so schlimm wie der andere, aber vor Gott ist schon nur eine Sünde nicht okay. Also er liebt uns Menschen, aber mit einer Sünde schon bleiben uns die Himmelstore geschlossen. Und das ist so. Das ist für Gott, was die Bibel sagt, wirklich Realität so. Und der Einzige, der uns erlösen kann, diese Schuld wegnehmen kann, auch diese einzige Sünde, ist Jesus. Darum brauchen wir Jesus. Er ist der Erlöser und er ist der einzige Weg zu Gott, der uns diese Himmelstore wieder auftun kann.
Und du kannst uns erzählen nochmals, wie du das erlebt hast. Oder willst du ein paar Sätze vorlesen? Ich habe das Zeichen schon drin, 158.
Ja, dann lese ich 158.
Das müsst ihr einfach hören. Das ist, oder du kannst es mit deinen Worten.
Von daher.
Ja, wie du willst. Das ist dein Buch. Das ist so schön formuliert. Einfach, wie du es erlebt hast.
Okay, die Gewissheit, dass mir von Gott persönlich vergeben war, hatte ich, ehrlich gesagt, noch kein einziges Mal in meinem Leben gehabt. Aber an diesem Abend war Jesus ganz nah bei mir und ich spürte, wie sein Geist mich mit einer unbeschreiblichen Liebe umhüllte. Tränen flossen mir ununterbrochen über die Wangen und mein Herz begann sich mit immenser Reue und Demut zu füllen, als ich realisierte, dass dies eine reale Begegnung mit dem wunderbaren, auferstandenen und lebendigen Gott war. Was diese Ehebrecherin knapp 2000 Jahre zuvor erlebt hatte, passierte am 18. August 2003 in meinem Zimmer. Jesus war immer noch derselbe und er verurteilte mich nicht. Nein, er kam, um mich zu erlösen. Ich hörte nämlich die folgenden Worte in meinem Herzen. Komm zu mir, plage dich nicht weiter. Ich habe bereits die Strafe für all deine Sünden bezahlt. Du kannst frei sein, komm. Schluchzend sagte ich laut, ja, ich will. Bitte vergib mir alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, alles. Es tut mir sehr leid, auch dass ich so lange nicht gewusst habe, wieso du gestorben bist. Ich kann dir nie genug danken. In diesem Taschenbuch stand noch folgenden Bibelvers. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Natürlich wollte ich den Sohn haben. Ich wollte dieselbe Gewissheit haben wie mein Bruder. So bat ich gleich weiter. Jesus, bitte komm in mein Leben und führe du es. Du weißt am besten, was gut für mich ist. Sei du mein Herr. Nach diesem Gebet aus tiefstem und ehrlichstem Herzen geschah das größte aller Wunder in meinem Leben. Meine Sünden fielen spürbar wie Felsstücke ab von meiner Seele und ich fühlte mich auf einen Schlag von einer bedrückenden, schweren Last befreit. Ich hätte vor Leichtigkeit fast abheben können. Mein schlechtes Gewissen war weg. Jetzt weinte ich laut vor Freude und es gab nur ein einziges Wort, das ich ständig wiederholte. Danke, danke, danke. Ich konnte es nicht fassen. Bis vor ein paar Stunden fühlte ich mich so schuldig vor Gott und jetzt war ich so frei. Es war so, als ob ich von einer unheilbaren Krankheit geheilt worden wäre und man kein Zeichen und keine Spuren mehr von meinem langen Leiden sehen konnte. Zudem fühlte ich mich von einer Liebe umhüllt, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Kein Mensch auf Erden hätte mir jemals eine so vollkommene und bedingungslose Liebe geben können.
Wow! Willst du noch zwei Sätze, jetzt hast du vorgelesen, dazu sagen, wie du das erlebt hast oder genügt das? Dass es geht unter die Haut.
Ich sage einfach, ich bereue es heute keine Sekunde. Diese Entscheidung bereue ich keine Sekunde und auch die Entscheidung, meinen Ex-Mann wieder zu heiraten, auch nicht. Ich bin wirklich glücklich. Klar gibt es immer wieder Stürme im Leben, es gibt äußere Umstände, aber äußere Umstände, die haben nichts mit dem zu tun, mit der Freude, die ich da drinnen habe.
Und jetzt werden wir auch diesen letzten Tag wieder abschließen mit nochmals mit demselben Lied wie schon die letzten Sonntage. Mhm. Und der Titel dieses Liedes ist zugleich auch die Kernaussage dieses Liedes. Du siehst es hier auf dem Bildschirm und vorne auf der Leinwand, mhm. Monika. Der Titel heißt und der Inhalt, durch dich weiß ich, wer ich bin. Was bedeutet das konkret für dich?
Also durch dich, Jesus, weiß ich, wer ich bin. Ich bin durch Jesus ein Gotteskind geworden. Mein Vater ist Gott im Himmel. Er ist der König und wenn ich meinen König kenne und ich kenne langsam meinen König, dann weiß ich, dass ich eine Königstochter bin. Und das ist das, was meine Identität heute ausmacht. Sie wird nicht von Menschen bestimmt, sie wird nicht von Umständen bestimmt, sie wird allein durch Gott. Und all das, was auch in der Bibel steht, wer ich in Christus bin, das gilt für mich.
Dir, Monika, ganz, ganz herzlich zu danken, dass du zu uns gekommen bist und vor allem, dass du dich auch so geöffnet hast. Auch ganz private Sachen, das ist ja auch ein emotionales Thema. Mhm. Und wenn man sich so öffnet, macht man sich irgendwo auch verletzlich. Mhm. Herzlichen Dank, dass du das gemacht hast und ich glaube, uns allen, egal wo wir drin sind, hat es auch geholfen.
Danke euch vielmals. Herzlichen Dank, dass ihr kommen konntet. Mich mega gefreut. Danke.